Was für ein hoffnungsvolles Lied. Christus ist gekommen, die Nacht ist vorbei. Das hat mir persönlich sehr viel Mut gemacht, die Perspektive nach vorne. Es gibt einen Augenblick, wo die Nacht vorbei ist. Aber solange wir hier leben, leben wir mit dieser Nacht und wir müssen uns mit dieser Nacht irgendwie arrangieren. Und die große Herausforderung ist bei uns allen heute, wie lebe ich mit Zuversicht in dieser Zeit? Ich glaube, heute kann man sehr viel gewinnen, wenn man gute Ratschläge hat, wie man mit Zuversicht in diesen dunklen Zeiten leben kann. In Zeiten, wo Grundwahrheiten nicht mehr gelten, in Zeiten, wo vieles in Frage gestellt wird, wo vieles schaukelt und selbst das, was schon über Jahrhunderte funktioniert und Bestand hat, wird plötzlich in Frage gestellt. In solchen Zeiten braucht man Zuversicht. Und die Frage ist, wie lebe ich da in dieser Zeit? Und die Bibel gibt uns sehr deutliche Antworten und ich möchte heute den ersten Johannesbrief zitieren und Apostel Johannes liefert uns wirklich gute, handfeste Lebensanweisungen, wie wir mit Zuversicht leben können. Wenn Sie Anweisungen brauchen für Ihr Leben, mit Zuversicht zu leben, Zuversicht heißt hoffnungsvolles Leben für die Zukunft. Also ich gehe in die Zukunft mit einer Hoffnung. Ich habe wenig Bedenken. Ich kann meine Alltagssorgen und Alltagsherausforderungen meistern, weil ich weiß, was mich in der Zukunft erwartet. Das ist Zuversicht. Es brennt ein Licht in mir, auch wenn alles drumherum dunkel ist. Und die Bibel sagt uns, wie das geht. Und diesen Text möchte ich heute Morgen lesen. Es ist 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 28 bis Kapitel 3, Vers 3. Ich lese. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, in Jesus, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn er wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Ja, das ist eine kurze Anweisung für das Leben in Zuversicht und ich könnte jetzt das Ganze mit einem Wort zusammenfassen, sagt uns die Bibel hier in dem Fall, im Kapitel 2, Vers 28, bleibt in ihm, bleibt in Christus. Und wenn ich das so stehen lassen würde, würde das für den einen oder den anderen eine Herausforderung sein, denn das muss man ja erklären. Und ich bin so dankbar unserem Herrn, dass er das selber erklärt durch seinen Apostel Johannes, was bedeutet das, in ihm zu bleiben. Und er gibt hier in diesem Text mehrere Anweisungen, insgesamt 4 meines Erachtens. Und ich möchte gerne dies mit Ihnen anschauen. Er sagt erst einmal, es wird einen Augenblick geben, wo er offenbart wird und wir sollten mit Zuversicht haben und nicht zuschanden werden, wenn wir vor ihm stehen. Es kommt also auf unser Leben heute, hier und jetzt an. Es kommt an, wie wir leben, denn das ist ein ausschlaggebender Moment für den Augenblick, wo ich von Angesicht zu Angesicht meinem Herrn und ich hoffe auch meinem Erlöser, ihrem Erlöser, gegenüberstehen werde. Und das ist so entscheidend, dass das Leben nicht ein Fragment ist, der leer ist, sondern Leben ist ein Moment, wo ich mich auf diese Begegnung mit meinem Herrn vorbereiten kann. Und die Bibel sagt uns auch wie. Er sagt erst einmal, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass wer recht ist, der ist von ihm geboren. Also es kommt darauf an, dass wir selbst recht leben. Und das ist so entscheidend. Recht leben und Recht anerkennen. Das ist so entscheidend. Heute ist, wir leben leider in den Zeiten, wo Recht neu definiert wird, neu entdeckt wird und neu beschrieben wird. Aber das ist gar nicht so. Wer Recht lebt, hat einen eindeutigen Hinweis, wenn Menschen Recht leben. Menschen, die Recht leben, die haben Liebe untereinander. Das ist eindeutig. Jesus hat in seiner Endzeitrede in Matthäus Evangelium gesagt, in Kapitel 25, in den letzten Zeiten wird viel Ungerechtigkeit geschehen und deswegen wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist unser Hinweis, auch hier, Apostel Johannes hat dort sehr gut zugehört, als Jesus predigte, und sagt, dass es darauf ankommt, Recht zu leben. Und das ist Menschen, die Recht leben, die sorgen dafür, dass es Liebe untereinander gelebt werden kann. Das ist sehr, sehr entscheidend. Wenn Sie möchten, dass in Ihrer Gegenwart, in Ihren Gemeinschaften, in Ihren Beziehungen Liebe gelebt wird, dann ist es so entscheidend, dass Sie und ich gemeinsam Recht leben und ausleben. Das ist so entscheidend. Denn da, wo Recht nicht gelebt wird und Recht nicht anerkannt wird, also hier steht, das ist wichtig, dass wir das Recht anerkennen, dort ist kein Platz für Entfaltung der Liebe. Und das können Sie gerne betrachten und beobachten in unserer Gesellschaft, das können Sie gerne beobachten in Ihrem eigenen Leben. Da hat Herr Jesus recht. Dort, wo Ungerechtigkeit geschieht und Recht nicht geübt und anerkannt wird, ist kein Platz für Liebe. Das können Sie auch ganz festmachen. Schauen Sie in die Beziehungen von Ihren Freunden oder Ihre eigenen Beziehungen, Sie werden feststellen, dass das genauso ist. Ungerechtigkeit ist der Killer, ist der Faktor, der die Liebe, die Beziehung zueinander tötet. Und wenn man diese Ungerechtigkeit nicht korrigiert, nicht behebt, ist die Liebe im Wurzel erdrückt. Das kann man machen an unterschiedlichen Beziehungsweisen. Ob das in der Ehe ist, ob das in der Gemeinde ist, wenn Sie in Ihrer Ehe oder mit Ihren Kindern dauerhaft Ungerechtigkeit leben und praktizieren, dann wird das dafür sorgen, dass dazu kommen, dass die Beziehung mit Ihren Kindern erkaltet und auf Distanz kommt. Genauso passiert das in jedem anderen Gemeinschaftstyp. Wenn in der Gemeinde andauernd Ungerechtigkeit geschieht, da wird unter den Geschwistern keine Liebe existieren. Ich kenne ein Unternehmen, da war das so, dass Menschen reihenweise gekündigt wurden und viele haben sich darüber Gedanken gemacht, warum das so ist. Und später hat sich herausgestellt, dass eine Reihe von Menschen unrechtmäßig Menschen behandelt haben. Unrechtmäßig. Die sind gekündigt mittlerweile, sind weg. Aber das war eine Art kalte Atmosphäre in den Reihen der Mitarbeiter. Menschen haben wirklich kaum bis gar nichts mehr zueinander zu sagen. Also mit Zuversicht leben bedeutet Recht leben und Recht anerkennen. Das ist so entscheidend für uns Geschwister. Wir können nicht nur Recht einfordern, wir müssen Recht leben. Und dann ist das der Augenblick, dass die Liebe zwischenmenschliche Liebe, aber auch die Liebe zwischen dem Herrn und mir deutlich gelebt und geübt werden kann. Und deswegen sagte auch der Apostel Johannes, nachdem er das ausgesprochen hat, das Leben in der Zuversicht ist ganz wichtig in diesem Leben, dass man die Liebe Gottes sieht. Sehr entscheidend. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Das ist unsere Herausforderung, die Liebe des Vaters zu sehen. Ja, das ist wichtig. Warum? Wir sind nicht herausgefordert, unsere Liebe zum Vater zu sehen, sondern die Liebe, die der Vater hat, zu uns zu sehen. Das ist so entscheidend. Denn wenn wir das auf die erste Liebe, die menschliche Liebe zum Vater schauen werden, werden wir im besten Fall in Depressionen landen, weil die ist schwankend, ja, die ist nicht stabil, die ist wetterwendisch, die ist mal da, mal nicht da, mal ist sie heuchlerisch, mal ist sie aufrichtig. Also wir merken also, dass unsere Liebe zum Vater nicht konstant ist. Dagegen aber die Liebe zum Vater sehr konstant. Die Liebe zum Vater hat Hand und Fuß. Sie gründet nicht in leeren Worten, sie gründet sich in Taten. Und deswegen sagt Johannes auch etwas weiter in seinem Schreiben, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Da merken wir, wie wichtig das ist, dass bevor wir zu Auslebung der Liebe kommen, dass wir einmal schauen, mit welcher Tat und mit welcher Wahrheit uns Herr Jesus selbst geliebt hat. Ja, und wie sieht diese Wahrheit aus? Wie sieht diese Tat aus? Auch diese Tat beschreibt Apostel Johannes uns etwas weiter. Im Kapitel 4, Vers 9 sagt er, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das ist die Liebe des Vaters, dass er dafür Sorge trägt, dass sie und ich leben. Das möchte der Vater. Das ist sein Plan. Er hat überhaupt keinen. Der Tod ist nicht auf seinem Zettel, auf seiner To-Do-Liste. Er ist gekommen, der Jesus, damit sie und ich leben sollen. Ja? Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Darin besteht die Liebe. Und wenn Apostel Johannes sagt uns ein paar Verse davor, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dann ist das unsere Herausforderung im Alltag, immer wieder sich diese Liebe bewusst zu werden und sie genau anzuschauen. Wirklich genau, also Zeit zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen, was der himmlische Vater für mich, für mein Leben, für meine Ewigkeit getan hat. Das ist wichtig. Immer wieder. Leider ist das so, dass wir oft in unserem Alltag zu stark mit unserem Leben, mit unserer Liebe beschäftigen. Und der Grund dafür ist, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es so viel auf Leistung basiert. Also wir müssen liefern und wenn wir nicht liefern, haben wir verloren, wir sind Loser. Ja, und wenn die Menschen nicht mehr liefern können, dann sind die dann zweite Sorte oder sind einfach nicht mehr, das sagt man zwar so nicht, aber Menschen, die nicht liefern können, die werden dann irgendwann abgestellt, sind unnützlich. Das ist unserem Gedankengut sehr nah. Und wenn wir diesem Gedankengut nachgehen, dann werden wir in einen Wettbewerb treten, der Unterdrückung hervorruft. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir uns auf die Liebe Gottes fokussieren. Und diese Liebe Gottes besteht darin, dass Gott uns geliebt hat, wo nichts zu lieben war. Das müssen Sie sich so vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Möglichkeit hatten, einen Menschen zu sehen, der komplett von der Droge zerfressen war. Komplett. Wo Fleisch zerfällt und wo Mensch schon kaum als Mensch erkannt werden kann. Es ist ein grausames Bild. Da man kann nur noch an der Silhouette erkennen, dass es ein Mensch ist. Ansonsten ist er komplett entwürdigt, komplett demoliert. Das ist kurz vorm Tod. Und auch dieses Bild ist leider nicht stark genug, um genau das zu beschreiben, was Gott mit uns gemacht hat. Aber genau das hat Gott gemacht. Er kam in dieser Welt und hat diesen Menschen, das können Sie jetzt einsetzen als mich oder sich selbst, umarmt und hat zu sich gezogen und hat gesagt, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Bedingungslos. Da ist keine Bedingung. Und leider ist das so, in unserer Leistungsgesellschaft, auch in unserem christlichen Verständnis, ist das so, dass manchmal, also wir sagen das so nicht, formulieren das nicht so deutlich, aber manchmal ist das unterschwellig mit dabei. Also ich bin ja schon so ein toller Kerl, Gott muss mich schon lieb haben. Ja? Der hat ja gar keine Ahnung, nicht wahr? Gucken Sie mich mal an, wie toll ich bin. Wir sagen das nicht, aber wir denken das schon. Ja? Also er hat doch gar keine andere Wahl, er muss mich doch lieb haben. Ja? So, das ist unser Selbstverständnis. Dabei ist aber, das ist ein verkehrtes Bild. Gott muss das nicht, aber er will. Und deswegen sagt Apostel Johannes uns hier deutlich, seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen. Das ist Erweis, das ist nicht Pflicht von ihm. Er hätte auch sein lassen können, aber er hat gewollt. Und das ist so herausfordernd, Geschwister, ein Leben mit Zuversicht ist ein Leben mit Blick in die richtige Richtung. Das ist ein Fokus auf unseren Erlöser und Heiland, Jesus Christus, auf seine Liebe zu uns. Wenn ich den Blick in mich hineinwerfe, da ist nichts, was Zuversicht weckt. Wenn ich Blick in die Geschichte werfe, da ist nichts, was Zuversicht weckt. Wenn ich einen Blick in die Zukunft werfe, da ist nichts, was Zuversicht weckt. Ja, Sie können, ich habe ein Experiment gemacht, ich habe alle Nachrichten, die es irgendwo gibt, abgeschaltet und ich sage euch, mir geht es viel besser. Das müssen Sie nicht machen, das können Sie selber entscheiden. Aber mir geht es viel besser. Und wenn Sie jetzt dazu noch die Zeit nehmen würden, die Zeit, die Sie sich nehmen würden, mit Nachrichten zu beschäftigen, äquivalent mit der Bibel zu beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass die Zuversicht wächst. Warum? Weil ich plötzlich eine Hoffnung habe und einen Herrn habe, der nicht nur in der Vergangenheit für mich gewirkt hat, sondern auch in der Zukunft für mich kommen wird. Und da sagt uns Apostel Johannes hier ganz deutlich, im Vers 2, meine Liebe, wir sind schon Gottes Kinder. Und das ist nicht nur ein leeres Etikett, das ist nicht ein Strichcode, der irgendwo auf der Stirn steht. Das ist nicht Nobody Declaration. Das ist einfach ein Name und dieser Name steht, du bist ein Kind Gottes, Eigentum des lebendigen Gottes. Das ist eine Höchstauspreisung. Ja, das können wir uns sehr schwer vorstellen, aber im Grunde genommen müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie Ihren Pass verloren haben und Ihre Unterlagen sind komplett gelöscht, da ist nichts mehr da, dann sind Sie auch nichts. Wenn Sie jemand fragt, wer sind Sie, da können Sie höchstens fragen, ja, ich bin ein Mann, ja, das ist Ihr Geschlecht oder Frau. Da können Sie sagen, ich bin ein Deutscher, das ist Ihre Nationalität. Und Sie können das durchspielen. Ich bin, was weiß ich, ein Tischler, ja, das ist Ihr Beruf, aber wer sind Sie wirklich? Und am Ende, egal was Sie sagen, greift nichts. Aber die Bibel sagt, wir sind Kinder Gottes. Und das ist unser Wesen. Das ist unser Wesen, weil wir sein Eigentum sind. Das ist, er sagt, wir heißen und wir sind es auch. Ja, wir werden es nicht werden, sondern wir sind es auch. Wir sind Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes, sagt er, meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Und das ist das Schöne am Schönste am Kind Gottes, dass die Beziehung zwischen einem Kind Gottes und seinem Erlöser, seinem himmlischen Vater, immer auf Ausbau ausgelegt ist. Es wird nicht so bleiben. Es ist eine ausbaufähige Beziehung. Das ist auch Menschen, die verheiratet sind, die werden es mir sehr gut verstehen, weil in dem Augenblick, wo man heiratet, man denkt dann, ich kenne den Menschen. Und die Menschen, die schon 25 und mehr verheiratet sind, wenn man dann fragt, und kennt ihr euch? Ja, in wesentlichen Zügen, wenn es gut kommt. Ja? Also merken wir, die Beziehung ist auf Ausbau ausgelegt. Und genauso beim himmlischen Vater. Apostel Johannes sagt uns, dass mit dem Kind Gottes kein Ende da ist, sondern es wird was kommen. Es wird kommen, sagt er, wir wissen aber, das ist auch das Interessante, das Wort Wissen steht und nicht Glauben. Johannes sagt, wir wissen. Ja, das ist ein Fundament. Ja, wenn diese Welt sagt, wir können nichts wissen, die Bibel sagt, wir wissen aber. Das ist fest, das ist etwas, was vorhanden ist. Das ist eine Realität, eine Wahrheit, ein Fundament. Sie können das gerne in Frage stellen, aber Sie werden damit nicht weiterkommen, weil das Realität ist. Und übrigens, das Problem heutiger Zeit besteht darin, dass wir viele Dinge außerhalb der Realität messen. Ja, das ist das Problem. Wir messen sie außerhalb der Realität. Wir müssen viele Dinge an der Realität erproben. Und dann werden wir feststellen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Die Dinge, die heute passieren, sind an der Realität überhaupt nicht gemessen werden. Und deswegen sind sie sinnfrei. Aber hier sagt die Bibel, wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Darf ich fragen, wie Sie mit solchen Nachrichten umgehen? Was weckt das in Ihnen? Weckt das eine Freude? Können Sie sagen, hurra, ich freue mich, meinen Herrn zu sehen. Kann man das so sagen? Oder weckt das in Ihnen eher eine Ehrfurcht? Ich werde vor ihm stehen und ich werde ihm begegnen. Merken wir, wie Zuversicht heute schon geübt werden kann in unserem Alltag, in unserem Wesen, in unserem Alltagsprogramm. Ja? Was weckt das in uns? Wenn Sie Psalm 139 lesen, ich weiß, dass viele von uns Psalm 139 wissen zumindest, was da steht. David spricht dort über die Nähe Gottes zu ihm. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe nie über den Psalm gepredigt, aus einem einfachen Grund, weil ich noch nicht verstanden habe, ob David begeistert ist von der Nähe Gottes oder ist er in Furcht vor der Nähe Gottes. Das ist meine Herausforderung, das habe ich bei dem Psalm nicht verstanden. Es ist ein wunderschöner Psalm, das kann ich nur empfehlen. Lesen Sie mal zu Hause, ein herrlicher Psalm, ja, der beschreibt die Allgegenwart Gottes, Gott ist überall, da er sagt, ich kann mich nirgendwo flüchten, du bist da. Ob ich schlafe oder stehe, ob ich und nehme ich Flügel der Morgenröte und bin ich am äußersten Meer, du bist da. Ich habe es für mich noch nicht begriffen, freut er sich über die Gegenwart Gottes oder ist er ehrfürchtig vor der Gegenwart Gottes? Geschwister, aber hier sagt uns, dass die Beziehung der Kinder Gottes zum Vater, sie beginnt zwar mit der Liebe des Vaters zum Kind, aber sie ist ausbaufähig und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist unsere Hoffnung. Das macht Mut. Das macht Freude. Es ist Zuversicht. Ich blicke in die Zukunft und ich weiß, dass ich ihm entgegenstehen werde. Das macht ja nur Sinn, oder das ist überhaupt nur fähig, wir sind nur fähig dazu, liebe Geschwister, wenn wir auf seine Liebe achten. achten wir auf unsere Liebe, verschwindet der Blick. Das ist unmöglich. Deswegen ist es so herausfordernd, immer wieder die Liebe unseres Herrn vor Augen zu halten. Ja, das ist wichtig. Wichtig nicht nur dann, wenn wir Erfolge haben, auch wichtig gerade dann, wenn wir nicht Erfolge haben. Die Liebe Gottes, die hebt unsere Augen zu ihm hinauf. Und sie zeigt uns, dass die Liebe nicht aufhört am Kreuz von Golgatha, sondern diese Liebe vollzieht ihren Werk bis zu dem Moment, wo ich oder sie vor ihm stehen werden. Das ist die Hoffnung, das ist die Zuversicht, die wir als Kinder Gottes in dieser Welt haben. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute Morgen sagen können, Herr Jesus, ich weiß, ich bin von dir geliebt. Ich weiß das. Du liebst nicht meine Sünde, aber du liebst mich. Und du hast mich angenommen. Und wer an dieser Liebe nicht zweifelt, sondern in dieser Liebe sie badet, der gewinnt Zuversicht für seinen Alltag. Das ist so entscheidend, das muss man üben. Das muss man üben. Und dann, nachdem wir jetzt die drei Punkte der Zuversicht angeschaut haben, das Leben in ihm, also in Christus bleiben, heißt erst einmal Recht leben, Recht anerkennen. Das andere heißt sehen seine Liebe und sehen seine, die Liebe, der zu uns erwiesen hat. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt haben wir gesagt, die Hoffnung haben, wir werden vor ihm stehen. Und jetzt kommt der vierte Punkt, der uns eigentlich einen ganz praktischen Hilfestellung bietet im Umgang für jetzt und hier. Und das geht, trifft uns alle, so wie alle anderen davor. Und sagt der Apostel Johannes sagt uns in seinem Kapitel 3, Vers 3, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und das passiert nur dann, wenn wir erstmal begriffen haben, vor wem wir stehen. Also ich glaube nicht, dass wir, also Sie und ich, wenn wir heute einen Bankettabend hätten mit einer sehr, sehr achtungsvollen Menschen. Ich glaube nicht, dass jeder von uns sich irgendwie in dreckige Klamotten, so in Baustellenklamotten werfen würde und am besten noch so einen richtig muffeligen Männerparfüm und dann sagen, komm her, jetzt gebe ich alles. Ja? Und dann sitzen da alle mit Edelkrawatten und da kommen wir mit Blaumann und sagen, hier bin ich. Ja? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so. Sondern wenn wir wissen, dass wir so eine Sitzung hätten, dann würden wir natürlich die Klamotten aussuchen, wir würden uns schick machen, wir würden zum Friseur laufen, ja, einen Bart stutzen und alles Mögliche machen, damit wir uns das beste Bild abgeben, weil man sagt ja, erste Erscheinung ist ja so prägend. So, aber genau das sagt uns die Bibel ja auch. Und an jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, also jeder, der sich auf diese Begegnung vorbereitet, der sucht eine Trennung mit der Sünde. Ja? Und das ist eine Alltagsübung. Alltagsübung. Das ist ein Reifeprozess. Das ist nicht so, dass wir uns dort leisten können. Normalerweise muss man diesen Punkt jetzt etwas größer ausführen, denn man könnte jetzt zum Eindruck kommen, dass wenn ich mit der Sünde breche, schaffe ich was. Das ist nicht ganz so, Geschwister. Das werden wir in diesem Predigt nicht reinpacken, aber die Bibel sagt, dass die heilsame Gnade Gottes erschienen allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Und das ist die Gnade Gottes, die uns dazu bewegt, in einem Reinigungsleben-Prozess zu leben. Das ist nicht wir. Das sind nicht wir. Sondern die Gnade Gottes ist das. Aber die Bibel sagt uns hier, ein jeder, der solche Hoffnung, wenn Sie eine Hoffnung haben, dass Sie Christus gegenüberstehen werden, dann legen Sie Wert darauf, dass Ihre Kleider entsprechend schick aussehen. Und das ist so entscheidend für den Alltagsprozess, für das Alltagsleben. Wir klammern oft so sehr uns an Vergangenheiten, an Dinge, die schlecht sind, an Dinge, die Ballast sind, dass wir oft, wir haben so viel Blei an den Füßen, dass wir oft keinen Schritt machen können. Die Bibel sagt, wenn man so eine Hoffnung hat, dann kommt man zu Christus und legt es dort ab. Und das ist, Geschwister, was, so glaube ich persönlich, ich mag Grundrecht haben, ein Stück weit verloren gegangen ist, ja, in unserer christlichen Praxis. Wirklich bewusst vor Christus zu treten, privat und sagen, Herr, ich möchte das vor dir bekennen. Und wenn das nötig ist, auch woanders bekennen. Ich möchte es ablegen. Ich möchte, Herr Jesus, bitten, dass du mir meine Bitterkeit nimmst. Ich möchte, Herr Jesus, bitten, dass du mir meine Verletztheit nimmst. Und dort, wo es sein muss, richte mich auf, gib mir Mut, Dinge auszusprechen, gib mir Mut, die Dinge zu korrigieren. Ja, wir haben oft diesen Mut gar nicht, sondern wir schleppen es mit uns Tag ein, Tag aus. Und manchmal sind da schon Jahre vergangen und am Sterbebett geben wir den Ballast noch unseren Kindern mit, damit sie das weiter pflegen. Ist ein bisschen überspitzt gesagt, natürlich. Ich weiß, dass das nicht immer so aussieht, ist mir klar. Aber dennoch, Geschwister, ist das für ein Christsein, gehört zum Wachstumsprozess dazu, dass man eine, im Industriesprache, einen Optimierungsprozess betreibt. Ein Optimierungsprozess können wir nicht von uns aus betreiben, sondern müssen zum Herrn kommen und sagen, Herr Jesus, ich war daneben. Vergib mir. Und wenn er sein muss, muss man das auch mit den Beteiligten klären und sagen, liebe Frau, liebe Kinder oder liebe Gemeinde oder wie auch immer da der Mitpartner ist, in dem Fall, vergib mir. Es macht nichts, darüber Gras wachsen zu lassen. Die Sünde verjährt nicht. Das hat so die Sünde die Eigenschaft. Die verjährt nicht, die bleibt da liegen. Die ist einfach da. Die muss man um Vergebung bitten. Und das ist so entscheidend. Wenn man das versteht, dann wird man um den Prozesses willen, um die Reifen willen, um Vorankommen willen, auch diesen unbequemen Weg gehen müssen. Geschwister, und heute feiern wir ein Abendmahl, der genau das uns erinnert. Unser Abendmahl erinnert uns daran, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass wir nicht Nobody sind, sondern wir haben den Namen des allmächtigen Gottes, wir tragen den und wir haben sein Wesen, weil die Salbung, der Heilige Geist ist in uns. Das erstens. Das zweite ist, wir haben die Hoffnung. Und das erinnert uns der Abendmahl, die Bibel sagt uns, solange wir das tun, verkündigen wir den Tod unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir wissen auch, dass er wiederkommen wird. Das ist unsere Hoffnung. Das wird nicht immer so sein. Wir werden eines Tages von Angesicht zu Angesicht ihm begegnen. Und das Dritte ist, solange wir auf dem Weg dorthin sind, lass uns genau das sein, mutig sein und um Vergebung bitten. Dort, wo es nicht dort, sondern um Vergebung bitten, wenn wir verstehen, wir haben daneben gegriffen. Und wir tun das. Wir sind, keiner von uns ist vollkommen. Wir tun es alle. Ja, da ist keiner bildet hier eine Ausnahme. Und dann jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das ist die Qualitätssicherung, wenn Sie so wollen, von Ihrem persönlichen, privaten Christsein. Ja, vor Gott kommen und sagen, Herr, mach mir Augen, wo ich daneben gelegen habe. Wissen Sie, das macht Gott. Gott ist nicht so, dass er sagt, geh du mal in dein Zimmerchen und spiel mal da ein bisschen mit dir selber und finde heraus, wo du daneben gelegen hast. Nein, als David gesündigt hat, kam der Prophet Nathan und hat gesagt, du hast gesündigt an der Stelle. Und Gott, so ist Gott. Gott zeigt das deutlich. Wenn wir nur ehrlich sind, es auch zu sehen oder sehen zu wollen. Und so wünsche ich uns, dass wir, wenn wir heute einmal dran gehen, dass wir wirklich vom ganzen Herzen Danke sagen können, Herr Jesus, du hast meine persönliche Sünde getragen und getilgt. Ja, nicht die vom Nachbar oder von dem Pastor oder von irgendjemand. Meine persönliche Sünde hast du getilgt. Und heute stehe ich vor dir, bin ein Kind Gottes mit einer neuen Identität, mit einem neuen Namen, mit einer neuen Zukunft und danke dir dafür, dass du mich geliebt hast. Und das macht die Liebe aus, dass du mich zuerst geliebt hast und nicht ich dich. Und heute stehe ich vor dir und bitte vergib mir und mache mich würdig, dies Abendmahl zu nehmen und Freude haben an der Gemeinschaft mit dir. Wir wollen beten. Lieber Vater, je länger wir anhalten und darüber nachdenken, was du gewirkt, was du getan hast, wie du geliebt hast, wird uns klar, dass es dir viel gekostet hat. Aber ich glaube, es wird nicht immer klar, welche Motive du gehabt hast, welche Motive dein Herz bewegt haben, das zu machen. Wir sagen dir herzlichen Dank dafür, dass du uns geliebt hast. Du hast uns zuerst geliebt und darin besteht die Liebe, dass es nicht nur eine Prophezeiung ist, sondern dass es eine Prophezeiung und eine Erfüllung. Du bist, Herr Jesus, gekommen, wie wir heute gehört haben, und hast unsere Schande und unsere Not und Krankheit getragen. Und das ist eine Tat der Liebe und eine Tat der Wahrheit. Danke von ganzem Herzen, lieber Heiland, für deine Liebe und Gegenwart. Wir wollen uns heute erinnern daran, dass du uns geliebt hast mit Wort und Tat. Und wir wollen dich anbeten und dir Danke sagen, dass du uns erlöst hast. Und du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Und Herr Jesus, hilf, dass wir als deine Kinder die Zuversicht haben, dir zu begegnen mit Freuden. Und solange es nicht der Fall ist, Herr Jesus, wollen wir uns vor dir aufrichtig bekennen und vor dir aufrichtig leben. Sprich in unser Leben hinein, hilf, dass wir Ballasten, die wir bekommen im Laufe der Zeit, dass wir sie schaffen abzulegen und tiefen Frieden mit dir haben. Frieden mit unserem Erlöser, mit unserem Heiland, mit unserem lieben Vater. Amen.